die Presse.
Willkommen bei einer Sonderfolge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich gehe davon aus, dass Sie wissen, warum wir uns nun so kurz nach unserer vorbereiteten regulären Folge um 18 Uhr noch einmal bei Ihnen melden. Ja, die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Mittwoch endgültig gegen 15 Uhr geplatzt. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt. Ja, und wir wollen genau darüber reden. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Elisabeth Hofer aus der Innenpolitikredaktion der Presse. Wir haben beide bewusst das Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen um 18.30 Uhr abgewartet.
Sind wir schon auf Sendung? Gut, danke.
Und versuchen jetzt im Folgenden die Ereignisse des heutigen Tages einzuordnen. Schön, dass Sie da sind. Vorweg muss man vielleicht noch sagen, das Land hat am 29. September 2024 einen neuen Nationalrat gewählt, also vor 136 Tagen. Somit befinden wir uns bereits in der längsten Regierungsbildungsphase der Zweiten Republik. Und Politologe Peter Filzmaier hat uns im ORF darauf aufmerksam gemacht, dass offizielle Regierungsverhandlungen in unterschiedlichen Konstellationen zweimal hintereinander gescheitert sind. Das hat es zuvor noch nie gegeben.
Es geht darum, endlich Kompromisse zu finden, Lösungen. Es geht schon ums Staatsganze.
So viel zum Einstieg, aber jetzt zu meinem Gespräch mit Elisabeth Hofer. Liebe Elisabeth, jetzt hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesagt, es geht schon ums Staatsganze und darum jetzt Kompromisse zu finden. Und dann hat er uns die vier Optionen, die es jetzt gibt, die wir allerdings auch alle kennen, aufgezählt. Aber mehr war es dann irgendwie nicht. Hätte der Bundespräsident jetzt nicht mehr durchgreifen können und uns noch ein bisschen mehr den Weg vorzeigen können oder vorgeben?
Ja, das hätte er können. Das hätte er eigentlich ja auch von Anfang an können. Er hätte ja einen Regierungsbildungsauftrag auch schneller vergeben können. Wir erinnern uns, er hat ja auch ganz zu Beginn dieser sagen wir, regierungslosen Periode zuerst aufgefordert, ihm Mehrheiten zu bringen, statt einer Partei dezidiert einen Regierungsbildungsauftrag zu geben. Dann ging der Nehammer, dann ging der an Herbert Kickl. Jetzt ist es wieder an ihm. Und ja, er könnte natürlich hier jetzt klarere, schnellere Schritte setzen. Aber ich denke, das ist eigentlich gar nicht in seinem Politikverständnis. Er hat sich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten immer als einer gezeigt, der zuerst viele Gespräche führt und verschiedene Alternativen auslotet und dann sagt, na schau mal, wohin es uns führt.
Ich bin jetzt fast ein bisschen überfragt, ob wir uns zuerst die Optionen anschauen sollen oder die Genesis, wie wir dort hingekommen sind, wo wir jetzt sind. Aber vielleicht machen wir, wenn wir jetzt schon bei ihm sind, also was sind diese vier Optionen, die es jetzt gibt? Das eine, das allererste ist mal das, was jetzt vor allem am stärksten mit dem Bundespräsidenten verbunden wäre, die Expertenregierung. Vielleicht zählst du uns noch die anderen Varianten auf.
Also die Expertenregierung ist natürlich am Tisch. Da geht es einfach darum, auch einfach eine Zeit zu überbrücken, weil das Land kann ja nicht sehr lange ohne Regierung sein. Es ist ja so, dass die vergangene Regierung, also die türkis-grüne Regierung, ja im Amt ist, mit der Fortführung der Regierungsgeschäfte betraut. Aber es gäbe natürlich die Option, das hier von einem Expertenkabinett, wie wir es ja schon mal hatten, abzulösen, bis es dann, und dann, das ist Option 2, in die Neuwahlen geht. Dazu muss man sagen, so ein Expertenkabinett, das wünschen sich immer viele Leute, aber das ist natürlich nicht demokratisch legitimiert. Das ist nichts, was aus Wahlen hervorgeht. Und es ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders einer Demokratie, dass das Land dann am Ende doch von Menschen regiert wird, die nicht von einer Mehrheit bestätigt worden sind.
Mhm. Dann haben wir natürlich die zurück zu einer Mehrheitsfindung oder zu einer Einigung, also den schönen Kompromiss, vielleicht genau. Doch schwarz-rot-pink oder türkis-rot-pink, je nachdem.
Das ist, wenn du mich fragst, jetzt, Stand jetzt, wie ich hier stehe nach diesem Tag, die wahrscheinlichste Alternative, was in den nächsten paar Tagen passieren wird, dass man sich hier zurück an einen Tisch setzt, nämlich ÖVP, SPÖ, vielleicht auch NEOS, und schaut, ob man es nicht doch zu dritt schafft. Und ich habe das in der Vergangenheit schon mal gesagt, es gibt natürlich kommunikativ jetzt eine andere Ausgangslage, weil man kann jetzt sagen, jeder von den dreien hätte gewonnen, wenn man sich doch einigt. Die ÖVP könnte vielleicht doch den Kanzler stellen, die SPÖ würde vielleicht ihre Bankenabgabe doch bekommen, weil in den Verhandlungen mit der FPÖ war die ÖVP ja schon so weit, sich in diese Richtung zu bewegen. Und die NEOS könnten zum Beispiel sagen, jetzt, wo wir das Bildungskapitel von Blau-Türkis gesehen haben, puh, na, da sind wir doch froh, dann machen wir das doch lieber selber und dann machen wir zumindest ordentliche Bildungspolitik. Also da gäbe es schon Wege, das zu framen.
Es ist aber interessant, also auch wenn man jetzt die einzelnen Statements sich am Mittwochnachmittag angesehen hat, hat man deutlich gemerkt, Christian Stocker wirkt gelöst, er wirkt fast erleichtert. Ja. Das haben auch ÖVP-nahe Menschen kommentiert und irgendwie festgestellt in diversen sozialen Medien. Trotzdem muss man einfach sagen, die ÖVP hat in den vergangenen Wochen und Monaten seit der Wahl eigentlich vor allem gezeigt, mit wem sie alle nicht kann. Sie will nicht mehr mit den Grünen, weil das war irgendwie die letzten 5 Jahre ein Experiment, das sie nicht mehr wiederholen wollen. Sie wollen nicht mit den Roten, sie will nicht mit der FPÖ. Da fragt man sich dann schon, mit wem will denn die ÖVP regieren und ist nicht die ÖVP das Problem?
Ja, berechtigte Frage. Jetzt probiert sie es ja neu, jetzt probiert sie es und sagt, na, sie wird schon mit der SPÖ wollen, aber sie will nicht mit der Babler SPÖ. Und da bin ich bei dir, ob sie jetzt in der Situation ist, nach alledem, dass sie da so große Konflikte von anderen Parteien einfordern kann und ein Obmannwechsel oder zumindest ein Chefverhandlerwechsel wäre ein enormer Konflikt. Da bin ich mir nicht so sicher. Und was sicher auch stimmt, ist, dass die ÖVP gerade jetzt in den Verhandlungen mit der FPÖ einfach auch Probleme hatte, sich in dieser Juniorpartnerrolle einzuspielen, einzufinden. Das wäre ja ganz neu für sie, mal nicht der stärkere Partner in einer Regierung zu sein. Und ich glaube, da hat sie sich einfach wirklich, wirklich schwer getan. Mhm.
Bevor wir jetzt noch zurückgehen zur Frage, warum es jetzt gescheitert ist, die SPÖ, bleiben wir da, weil es jetzt thematisch besser passt. Die SPÖ hat jetzt ja sehr schnell, gleich am Mittwochnachmittag, über den Wiener Bürgermeister, auch eine sehr wichtige und mächtige Figur in der SPÖ, über Michael Ludwig ausrichten lassen. Die Hand der Partei, also der SPÖ, sei weit ausgestreckt. Das hast du es gerade auch schon erwähnt. Die ÖVP sagt, ja, gerne, wir sind bereit zu reden, aber sicher nicht mehr mit der Babler SPÖ. Sind das jetzt vielleicht die letzten Tage von Andreas Babler? Und dazu muss man ja immer dazu sagen, haben wir auch im Podcast genug oft besprochen, so leicht ist es ja nicht, den SPÖ-Parteivorsitzenden loszuwerden in diesen Tagen.
Das wollte ich aber jetzt gar nicht sagen. Ja. Ich wollte was anderes sagen. Aber ich traue mich ja schon fast nicht mehr in Tagen wie diesen von eisernen Regeln in der Politik zu sprechen. Aber es gibt an sich gibt es in der SPÖ eine eiserne Regel und die lautet, man diskutiert vor der Wienwahl nicht über den Bundesparteivorsitzenden. Und wie gesagt, dieser Tag bin ich mir überall nicht mehr so sicher. Aber die Regel hat bisher immer gehalten. Und es stimmt schon, es gibt wahrscheinlich auch Stimmen in der SPÖ, auch in der Wiener SPÖ, die finden, vielleicht ist Andreas Babler jetzt nicht der geeignetste Kandidat, um hier in diese Verhandlungen zu gehen, um dort roter Wortführer zu sein. Und die Überlegung, bräuchte man dann nicht jemanden gemäßigteren, jemand verbindenderen, der es auch der ÖVP vielleicht dann leichter macht, intern und für ihre Wählerinnenschaft Kompromisse zu verkaufen. Da ist aber die Sache, dass das Wenn dann, und ich sage Wenn, ich halte es wirklich für sehr unwahrscheinlich, eher eine Option sein wird, einen Co. zu Babler zu schaffen. Jemanden, den man vielleicht als Chefverhandler in diese Gesprächsrunden schickt. Jemanden, der vielleicht sogar bei einer Neuwahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen könnte, der aber koexistiert neben Babler weiterhin als Parteivorsitzenden. Das ist nämlich ganz interessant, das Statut sieht ja nur dieses Mitgliedervotum und dieses aufwendige Prozedere für die Wahl der Bundesparteivorsitzenden vor, aber nicht für eine Spitzenkandidatur.
Aha, interessant. Das heißt, da gäbe es ein Schlupfloch, dass man jemanden anderen hochkommen lassen könnte, zum so Beispiel, dass Babler aber auch mit sich machen lässt, muss man natürlich sagen.
So Babler das mit sich machen lässt. Ich wüsste aktuell nicht, warum er sollte. Mhm. Und so man einen oder eine Kandidatin dafür findet.
Das ist,
dass in der SPÖ da es an Alternativen zahlreiche gibt, die sich da anbieten würden.
Wenn wir schon bei der Obmann-Frage sind, muss man natürlich bei der ÖVP auch fragen, sitzt Christian Stocker so fest im Sattel nach ein paar Wochen als Parteiobmann und ist er der mögliche nächste Bundeskanzler oder kommt da vielleicht doch noch jemand anderer? Und ich will den Namen gar nicht erwähnen, weil er so auf der Hand liegt, aber natürlich fällt er jetzt auch gleich wieder seit einigen Stunden der Name von Sebastian Kurz.
Ja, natürlich. Also fangen wir vielleicht so an, wenn Christian Stocker der nächste Kanzler wäre, dann wäre das ja schon wahnsinnig ironisch. Er hat von Karl Nehammer übernommen, als der sich zurückgezogen hat, weil die Regierung, die er, Karl Nehammer, wollte, nämlich Türkis-Rot-Pink, nicht zustande gekommen ist. Und jetzt nach dieser Runde mit den Blauen könnte diese Regierung doch zustande kommen, aber ohne Karl Nehammer, dafür mit einem Kanzler Christian Stocker. Das wäre wirklich erstaunlich. Also es wäre wirklich ein plötzlich Kanzler-Moment durch Zufall. Aber manchmal in der Weltgeschichte zeigt sich das immer wieder. Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann hat man, sagen wir mal, Glück. Ich weiß nicht, ob es an sich ist, aber auch deswegen ein zweifelhaftes Glück, weil natürlich immer diese Idee von Sebastian Kurz als türkisen Messias, um dieses Wort zu bemühen, über der Partei schwebt. Und natürlich, erstens muss sich jeder Parteichef an den Erfolgen von Kurz irgendwie messen lassen und hängt ihm so ein bisschen das Argument mit, na, vielleicht wäre es mit dem Sebastian Kurz besser. Mhm. Aber last time I checked, hat er entschieden, dass er nicht für diese Funktion zur Verfügung steht. Jetzt wäre es ihm natürlich, also jetzt hätte er noch einen besseren Auftritt, was einer Figur wie Sebastian Kurz ja wichtig ist. Mhm. Jetzt könnte er da wirklich kommen und sagen, so, also wie richte ich das jetzt?
Damals hat es ja geheißen, damals, klingt jetzt so, als ob es so lange her ist, vor 5 Wochen oder wann, Anfang Jänner, dass es dann nicht so gekommen ist, dass Sebastian Kurz zurückgeholt wurde, weil vor allem mächtige Landeshauptleute dagegen waren. Vor allem namentlich, glaube ich, der oberösterreichische und der Vorarlberger Landeshauptmann.
Ja. Es gibt ein gutes Argument dafür, warum es gerade nicht optimal ist. Es gibt einfach offene Strafverfahren.
Ja, das ist natürlich auch klar.
Und wenn die mal verhandelt werden, also wenn die so weit kommen, dass sie verhandelt werden, dann muss Kurz an diesen Verhandlungen teilnehmen und muss sich vor Gericht einfinden. Und das ist dann gerade schwierig, nebenbei eine Regierung zu verhandeln oder als Bundeskanzler einem Land vorzustehen.
Ja, klar. Also das, und auch die Frage, die Unwägbarkeit. Es gab ja damals dann auch eine Umfrage in der Kronenzeitung, die ergeben hat, dass gar nicht so viele Menschen auf diese Rückkehr von Sebastian Kurz hoffen, wie er es gerne hätte.
Also das ist oder die nächste Frage, ob das nochmal so gut aufgeht. Diese Erzählung, die man damals hatte mit jung, frisch und eine ganz neue Volkspartei.
Das ist einfach, ein bisschen durch. Gut, um das noch fertig zu machen, die Varianten. Hm. Eine Variante haben wir noch offen. Und das ist, soweit ich das richtig sehe, eine Minderheitsregierung.
Richtig. Die Minderheitsregierung ist ja immer nur dann praktikabel, wenn sie von einer anderen Partei gestützt wird. Das ist ein Wort, das oft fällt in letzter Zeit. Vielleicht erkläre ich das kurz. Eine Regierung hat nur so lange Bestand, solange sie quasi eine Mehrheit im Parlament hinter sich hat. Sobald das nicht mehr so ist, sobald die Mehrheit gegen die Regierung ist, kann jemand einen Misstrauensantrag stellen und die Regierung aus dem Amt quasi befördern. Und eine Stützung heißt, dass eine dritte Partei sagt, okay, wir sind zwar nicht Teil dieser Regierung, aber wir würden euch im Falle eines Misstrauensantrags stützen, also eure Abwahl verhindern. Und hier haben sich ja die Grünen ganz offiziell angeboten. Werner Kogler hat gesagt, ja, die Grünen wären bereit, eine Regierung aus SPÖ und ÖVP zu stützen. Das wäre an sich gar keine Minderheit. Da gibt es immer diese Sache mit diesem einen Mandatüberhang, das aber auch zu unsicher ist eigentlich, um sich darauf einzulassen. Wenn einer krank wird, hat man schon wieder...
Also es gibt die Variante Minderheitsregierung, nur die ÖVP, und die braucht die Stützung jeweils.
Oder ÖVP-Neos hätten
oder ÖVP auch Neos, oder die Variante ÖVP und SPÖ alleine, die hätten zwar gerade knapp...
Ja, die genau, Mehrheit, ganz aber knapp, aber halt bräuchten in Wirklichkeit auch Stützung. Genau. Und auch diese Option ist jetzt durchaus auf dem Tisch. Ja, genau.
Okay, jetzt gehen wir endlich, wie versprochen, zurück zum heutigen Tag und was hier passiert ist. Man muss ja wirklich sagen, das Aus der Verhandlungen war nicht mehr sehr überraschend. Ich habe selten so erlebt im Lauf meiner Karriere bis jetzt, dass in der Innenpolitik schon so eigentlich alle Anzeichen nach einem Aus vorhanden waren und es einfach nicht passiert ist. Aber die Frage, die jetzt bleibt, ist, wer hat es denn schlussendlich dann beendet?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, schwieriger als man meinen würde. Warum? Also die Geschichte ist ja dann eigentlich so geändert, dass die FPÖ das Gegenangebot der ÖVP, die Ressorteinteilung betreffend, abgelehnt hat, in allen Punkten eigentlich. Und das markiert jetzt so für mich offiziell das Verhandlungsende, also diese Ablehnung von diesem letzten ÖVP-Angebot. Aber es war ja nicht so wie bei normalen Verhandlungsrunden, dass man sagen könnte, irgendjemand ist von einem Verhandlungstisch aufgestanden, weil niemand mehr an einem Verhandlungstisch
gesessen ist.
Genau. Also da hat man sich ja lang davor davon verabschiedet, in den letzten Tagen ist immer nur so 20 Minuten gesprochen worden.
Ich habe überhaupt da kursieren sehr interessante Zahlen von in den vergangenen 5 Wochen ungefähr, die sie jetzt ja verhandelt haben, hat Kickl angeblich insgesamt nur 5 Stunden verhandelt. Ja. Es gibt eine andere Zahl, in 4 Wochen wurde überhaupt nur 10 Stunden verhandelt. Das halte ich für ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Alles in allem, also wenn man jetzt alle Verhandler mit einberechnet. Aber gerade bei Kickl bleibend ist es doch doch so, dass man das Gefühl hat, sehr viel Zeit und Aufwand hat er da zumindest mit dem Gegenüber nicht hineingesteckt, um hier an einen besseren, zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
Ja, also es gibt ja auch durchaus das Narrativ, dass die FPÖ schon sehr lang versucht hat zu schauen, wie sehr muss sie provozieren, um die ÖVP so weit zu bekommen, dass die vom Verhandlungstisch aufsteht. Das ist überhaupt in dieser ganzen Geschichte ein vielleicht ganz springender Punkt. Gut, wenn wir mal drüber reden. Drum hat es ja auch schlussendlich so lange gedauert. Drum war jetzt ja tagelang irgendwie Stillstand und schlechte Stimmung und keiner hat gesagt, so Ende. Das ist für beide kommunikativ nicht so leicht zu erklären, warum er jetzt aufgestanden ist. Die FPÖ kann nicht aufstehen, weil Kickl braucht jetzt hinten raus die Märtyrerrolle, in der er sagen kann, na, also wenn die ÖVP nur auf Macht und Posten schaut, na also, wir wären ja bereit gewesen. Und die ÖVP kann sich's umgekehrt natürlich nicht leisten. Schon wieder, nämlich, weil beim letzten Mal war es ja recht klar, dass sie aufgestanden ist und nicht die SPÖ, schon wieder aufzustehen und zu sagen, nein, das machen wir nicht. Also da muss die ÖVP auch ein bisschen schauen, dass genau nicht das passiert, was wir vorher besprochen haben, dass an ihr der Ruf hängen bleibt, na, sie will eh mit niemandem, mit ihr ist ja kein Staat zu machen.
Ja, wobei, da kann man wahrscheinlich in vielen Punkten auch analysieren, was wäre besser gewesen oder hat sie es richtig gemacht, weil die ÖVP hätte natürlich meiner Meinung nach auch für zukünftige Verhandlungen oder Wahlen ein besseres Argument, wenn sie aufgestanden wäre, weil sie dann gesagt hätte können, mit dieser Partei nicht, mit diesem Kickl ging es halt wirklich nicht. Und zwar nicht nur wegen der Ressorts, sondern auch wegen der ganzen demokratiefeindlichen Maßnahmen, die in diesen Paketen waren, die ja, wie man gesehen hat, in diesem geleakten Protokoll auch wirklich viel auf Rot standen, weil man sich nicht einig geworden ist. Und das überrascht mich doch, dass man das jetzt eigentlich wieder der FPÖ überlässt und überlassen hat, zu sagen, wir hören jetzt auf, weil mit dieser ÖVP geht's nicht.
Ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach die FPÖ in diesem Fall anders als beim letzten Mal den Regierungsbildungsauftrag hatte, also am Ende die FPÖ beim Bundespräsidenten sich einfinden musste und sagte, wir haben keine Mehrheit. Mhm.
Aber dann ist da noch eine spannende Sache. Am Tag vor heute, also gestern, um es jetzt sehr kompliziert zu sagen,
alles durcheinander,
aber am Dienstag war es ja dann so, dass beide getrennt voneinander beide Parteichefs beim Bundespräsidenten auch schon vorgesprochen haben, auch schon da hat man gedacht, das ist jetzt wirklich das Finale. Aber Herbert Kickl war betont gut gelaunt bei all seinen Statements, kurzen Aussagen vor Kameras. Wieso war der so gut gelaunt und wieso hat es dann eben so lange gedauert, bis man sich davon löst?
Ja, das ist, glaube ich, genau das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben. Es sollte niemand in dem Fall der Schuldige sein, wegen dem das Ganze nicht klappt. Das macht es hinten raus kommunikativ viel schwieriger, eine Position zu framen.
Dafür haben Sie jetzt eine klarere Position. Die FPÖ will Neuwahlen, das hat der Generalsekretär Hafenecker gesagt, in der Hoffnung natürlich dann bei der Neuwahl noch mehr Stimmen zu bekommen. Weiß man eigentlich, was die ÖVP jetzt will? Das ist mir nämlich nicht ganz klar.
Eigentlich, ich glaube, das weiß ich gerade selbst noch nicht. Wir haben es eh vorher besprochen. Jetzt heute kam irgendwie mit der SPÖ reden ohne Andreas Babler. Das ist ein frommer Wunsch, aber ob den die SPÖ erfüllen wird, das halte ich für unverständlich.
Ja, aber interessant ist eben schon auch das, was Van der Bellen dann, diese Worte habe ich dann schon ganz zum Schluss ganz interessant gefunden, wo er dann so ein bisschen mit einem Lächeln gesagt hat, es geht schon um Staatsganze. Man kann eigentlich feststellen, es sind alle beschädigt, oder? Die jetzt hier, alle Parteien.
Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Wir reden immer von Vertrauen in die Politik, das alle immer zurückgewinnen wollen als Staatsbürgerin und vor allem, wenn ich mir vorstelle, als junge Wähler und Wählerinnen, finde ich das eher abtörnend.
Das stimmt, ja. Liebe Elisabeth, danke fürs Kommen und für die Einschätzungen dieses heutigen Tages. Wir werden uns weiterhin und recht oft in der nächsten Zeit hören.
Ich habe auch das Gefühl. Dankeschön.
Ja, so wie immer folgt an dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere Webseite und natürlich auch auf unsere App, auf der Sie alle Updates und Kommentare zur Lage finden können. Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt und Sie sich für ein Abo der Presse entscheiden. Und wir haben zwar das Statement vom Bundespräsidenten, wie erwähnt, abgewartet, aber wir konnten nicht mehr auf Herbert Kickls Pressestatement warten, das für 20.15 Uhr angekündigt worden war. Eine Analyse davon finden Sie aber natürlich ebenfalls online auf diepresse.com. Wir danken nach diesem turbulenten, aber ausnehmend spannenden Tag jedenfalls fürs Zuhören. Machen Sie es gut und auf bald.